Willkommen bei Maven Talks, dem Podcast rund um Influencer-Marketing. Ich bin Alina Heiner und spreche mit Menschen, die Creator Economy prägen. Strategisch, kreativ, aber manchmal auch kritisch. Hier geht es um das, was hinter Kampagnen, Kooperationen und KPIs steckt. Und um alles, was die Branche wirklich bewegt. Es kann sein, dass in der Folge ein paar Begriffe vorkommen, die dir nichts sagen, aber wir haben für jede Folge in den Shownotes alle Begriffe noch einmal erklärt und dort findest du auch alle weiteren Infos zu den Personen und den Themen, die wir besprechen.
Ich freue mich auf eine neue Folge Maven Talks. Ravi, schön, dass du da bist.
Ich danke dir, ich freue mich auch. Ich glaube, einer meiner ersten österreichischen Podcasts.
Zeit wird's.
Ja, genau. Freue ich mich.
Ravi, ich stelle dich mal ganz kurz vor. Du hast 2018 deine eigene Agentur gegründet und betreust Influencer-Kampagnen, Events, Influencer- und Personality-Management, unter anderem für Persönlichkeiten wie Nasan Eckes, Barbara Becker und Mozi Mabuse. Dazu gibst du Workshops für große Unternehmen und begleitest in deinen Mentorings Menschen aus allen Branchen, die mit Social Media durchstarten wollen. Und heute reden wir über Formate, Trends, Reichweite und die Frage, was 2026 auf Social Media eigentlich wirklich funktioniert. Ich habe jetzt aber vorher eine Frage an deinen Personal Social Media Use. Aktuell, wenn du nur noch 3 Accounts anschauen dürftest oder wenn du nur noch 3 Accounts folgen dürftest, wer wär's?
Oh Gott, das ist eine sehr gute Frage, die muss ich mir abgucken. 3 Stück, okay. Also ich glaube, ich würde einmal Sarah Larsson nehmen, aber ihr TikTok-Account, nicht der Instagram-Account, weil auf ihrem TikTok-Account ist die einfach so lustig. Also die postet da einfach so random ganz lange FaceTime-Call-Content, also wo die einfach so in die Kamera spricht und einfach so über alles redet, aber auch so Pranks an ihrem Team macht und so, also sehr unterhaltsam. Oh Gott, wen würde ich noch nehmen als zweiten Account? Ich unterteile mal, ja. Ich sag mal so, also TikTok habe ich jetzt, dann sage ich jetzt mal Instagram. Dann haben wir so alle Plattformen einmal und dann sage ich auch noch LinkedIn. Ich glaube, bei Instagram schwierig, ganz schwierig. Wem bin ich denn zuletzt gefolgt? Weil das sind ja meistens so die Accounts, die einem so gerade so am meisten ausgespielt werden. Hör mal, das ist eine echt gute Frage. Das habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Tja. Also ich glaube, ja, darf nur einer sein, ne? Nur ein Account.
Wenn du LinkedIn auch noch machen willst, sonst kannst du auch 2 TikTok, Instagram-Accounts sein.
Ja, deswegen. Ich glaube, ich würde auf Instagram, der heißt Jun, also June Yu, JUN_YUH. Der macht so ein bisschen das Gleiche wie ich, aber aus Amerika. Und ich finde seinen Content einfach richtig toll. Und ich glaube, den würde ich dann behalten, weil der mich auch total inspiriert. Und bei LinkedIn würde ich, glaube ich, wen würde ich bei LinkedIn nehmen? Ich glaube aktuell Caroline René Kroll, also die Gründerin von No Cosmetics. Die ist gerade in so einem Relaunch und da entwickelt sich gerade vieles und das finde ich gerade sehr spannend zu sehen. Und weil ich auch Teil des Workshops der Strategie bin, deswegen will ich natürlich gucken, was da passiert.
Okay, wir werden alle 3 verlinken. Das ist, finde ich, ist schon mal eine gute Auswahl. Okay, die anderen Fragen werden nicht so schwierig, Ravi. Versprochen.
Ich würde es eh schauen.
Du hast im April beim Bass & Beyond Summit über Trends und über Formate gesprochen. Wenn du jetzt Leuten, die nicht so super tief im Game drin sind, sagen müssten, wo wir gerade auf Social Media stehen, was wäre deine Antwort?
Also, wir sind im Zeitalter des Messy-Contents. Ja, also bei Social Media, man muss halt auch verstehen, also die Grundregeln, die verändern sich nicht so viel. Ja, also viele haben ja immer so Angst vor dem Algorithmus und oh Gott, jetzt ist das wieder neu. Und das ist Gott sei Dank immer sehr gleich. Es bleibt immer sehr ähnlich. Es gibt immer mal kleine Veränderungen. Und was wir jetzt gerade so merken, ist, dass so der Messy-Content, was ist damit gemeint? Also Content, der nicht mit der KI erstellt wurde, der menschlich ist, wo man irgendwie keine Schnitte reinmacht. Natürlich ist dieser Content auch geschnitten, ja. Also wir sind immer noch auf Social Media, der ist natürlich auch immer noch kuratiert, der ist immer noch, hat ein Storytelling, aber der wirkt sehr so, als würde man seine Freundin anrufen oder einen Freund oder einen Partner oder wen auch immer. Es wirkt sehr nahbar, es wirkt sehr echt. Versprecher lässt man drin, diese Ams, Ums lässt man drin. Und das ist natürlich für viele, die sonst immer so eine Hemmschwelle hatten, mit Social Media anzufangen, ein Riesenvorteil, weil man da einfach dann so sein kann, wie man ist. Sollte man sowieso auf Social Media sein, aber das macht es noch einfacher. Wir sind auch im Zeitalter, also jetzt, wenn wir bei Instagram erstmal bleiben, der Karussell-Posts, also die Karussell-Posts haben gerade einen richtigen Boom wieder. Das heißt, für alle, die immer gesagt haben, oh, wie blöd, dass wir auf Instagram jetzt so Reels so gepusht werden. Auch die haben keine Ausrede mehr, weil die Karussellposts, ja, die bringen fast genauso viel Reichweite, bei manchen sogar mehr.
Wir sehen das im Management voll viel, dass ganz viele Karussellposts eigentlich sogar viel besser performen als Reels.
Ja, also wenn es da Leute gibt, es gibt viele, die haben sehr Schwierigkeiten mit Instagram Reels. Für die ist das super. Und bei TikTok sehen wir gerade so eine, das ist jetzt so ganz spannend, das ist jetzt noch ganz frisch, sind so diese Miniserienformate. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Also Miniserienformate sind quasi ja wie so kleine Telenovelas, die so aufeinander aufgebaut sind, so kleine Episoden. Das entwickelt sich gerade bei TikTok sehr stark. Wo das jetzt hingeht, das muss man natürlich dann noch beobachten. Aber auch gerade eine spannende Entwicklung. Aber grundsätzlich kann man sagen, man merkt so einen krassen Trend gegen KI. Also KI wird auch immer da bleiben und auch sich immer weiterentwickeln. Also, ne, aber auch diese große Interesse der Menschen, die sagen, okay, wir wollen Storytelling, wir wollen Geschichten, wir wollen diese, ja, Storyline, und das merkt man gerade.
Also KI ist gekommen und so bleiben, ist kein Trend. Aber Stichwort Trend: Wie stehst du zu Trends? Ich bin ja immer so, manche sind sehr lustig und liebig und manche, habe ich das Gefühl, könnten wir einfach alle überspringen, weil es vielleicht nicht zu meiner Marke, zu meiner Personality passt. Also sind Trends überschätzt, unterschätzt?
Ich finde Trends im Social Media Game sehr wichtig, weil sie bringen so eine Leichtigkeit rein. Ja? Also sie bringen irgendwie einen Witz, einen Humor, sie bringen auch Gemeinschaft mit rein, weil man dann über so Trends, das kann jede Nische machen, das kann jedes Profil machen. Ich bin aber kein Fan davon, Trends als seine Content-Strategie zu sehen. Also die Creator, die dann einfach nur Trends machen und sagen, boah, wow, ich bin total viral gegangen, aber es hat nichts gebracht, die sind selbst schuld. Weil Trends sind nicht dafür gedacht, um irgendwie Reichweite aufzubauen. Trends sind dafür da, um irgendwie, ja, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Ja, zu zeigen, hey, das ist mein Take zu diesem Trend. Und ich mache da auch gerne manchmal mit. Also ich bin sehr selektiv. Ich mache zum Beispiel bei keinen so englischsprachigen Trends mit, weil das macht dir immer die Reichweite kaputt. Es kann immer sein, dass du dann ausgespielt wirst in Ländern, wo du nicht ausgespielt werden möchtest. Also ich gucke immer dann nur, wenn es so Trends sind, die im deutschsprachigen Raum auch umsetzbar sind. Aber ich mag sie zu teils. Also ja zum Entertainment, nein zur Content-Strategie.
Also ein Love-Hate-Relationship ein bisschen.
Ja, so ein bisschen.
Du betreust ja Kundinnen aus unterschiedlichsten Branchen. Gelten die klassischen Social-Media-Regeln für alle oder gelten für Ärztinnen, HandwerkerInnen, Leute ohne Online-Shop, Persönlichkeiten des öffentlichen Interessens andere Regeln als für andere?
Also ich würde natürlich sagen, dass jemand, der jetzt schon sehr bekannt ist, ja, also der schon mediale Bekanntheit hat, für diese Person ist es natürlich deutlich einfacher, auf Social Media zu starten, aber auch nur zu starten. Weil die Regeln sind dann für alle sehr gleich und das ist ja das Schöne. Deswegen liebe ich das Social Media, weil keiner irgendwie, der jetzt super famous ist, mehr Chancen hat als jemand, der, keine Ahnung, nur Handwerker ist. Die Regeln sind für alle gleich. Und das finde ich immer so erfrischend und so toll, weil man sieht halt auch oft einfach, dass so diese Profile, die ja nicht diesen Bekanntheitsgrad haben, oftmals ein höheres Engagement haben als die, die super bekannt sind, weil sie halt Content mit diesem emotionalen Mehrwert liefern. Ja, also man sieht das ganz oft, so Prominente oder so, die posten dann einfach immer irgendwelche Selfies oder ja irgendwelche belanglosen Reels von ihrem A Day in My Life. Und dann so, ich sag jetzt mal, eine Ärztin, eine Hebamme oder so macht dann irgendwie emotional Mehrwert-Content und hat eine viel krassere Bindung. Deswegen sind die Regeln tatsächlich für alle sehr, sehr gleich und das finde ich super.
Ich finde, das hat sich auch so verändert über die letzten Jahre, auch wenn wir an klassisches Influencer-Marketing denken. Wir kommen ja beide noch aus einer Zeit, wo Facebook auch noch so the platform to be war. Und damals, finde ich, war ja wirklich so klassisch Fashion-Beauty-Lifestyle. Also ich glaube, wenn da jemand gekommen wäre und gesagt hätte, ich mache Handwerker-Content, hätte ich gesagt, weiß ich jetzt nicht, das wird schwierig, oder Versicherungstipps oder was weiß ich was. Und heute gibt's ja Accounts, Handwerk-Accounts, die riesig sind. Accounts, die, keine Ahnung, Kryptowährungen erklären, die Inhaltsstoffe von Cremen etc. erklären. Also da hat sich ja auch der Markt einfach gewandelt. Gut, die Spielregeln sind für alle gleich, aber reden wir mal über Formate. Was funktioniert 2026 und was ist out?
Grundsätzlich, also nur um nochmal das Thema Formate zu erklären, Formate sind für Creator oder für alle, die auf Social Media aktiv sein müssen. Also du musst jetzt nicht per se Influencer sein, ja. Also alle, die irgendwie sichtbar sein wollen auf Social Media, sind sie der Game Changer. Warum? Weil alle, die auf Social Media aktiv sind, denken immer ganz oft, dass sie mit ihrem Content die Welt neu definieren müssen. Also du kennst das wahrscheinlich bei deinen Talents auch. die sagen immer, ja, scheiße, jetzt muss ich mir wieder was Neues überlegen. Oh Gott, das habe ich ja schon erzählt.
Einmal.
Genau, einmal vor 7 Wochen. So. Das Wichtigste auf Social Media ist tatsächlich, sich ständig zu wiederholen. Und das fällt vielen sehr schwer, weil sie denken, hä, das darf doch eigentlich nicht so leicht sein. Ja, also ich kann doch nicht das Gleiche immer wieder in verschiedenen Fassungen erzählen. Und da kommen die Formate ins Spiel. Also Formate, ich vergleiche das immer gerne, sind so wie Staffeln einer Serie. Ja, die Serie ist grundsätzlich immer gleich. Die hat immer die gleiche Positionierung. Sagen wir jetzt einfach mal Grey's Anatomy. Das kennt, glaube ich, irgendwie jeder oder Gossip Girl oder was auch immer. Und dann gibt es irgendwie ganz viele Staffeln. Und das sind die Formate. Und eine Staffel geht in der Regel auch nicht nur eine Woche. Ja, eine Staffel geht manchmal sogar über mehrere Monate. Und das ist dann der Vergleich zu Formaten. Das heißt, Formate sind etwas, was immer wieder kommt, wo dann der User auch sagt, ah, da ist wieder das Format XY, das ist mein Lieblingsformat von diesen Usern. Und die müssen sich natürlich auch erstmal etablieren. Was da funktioniert und was nicht, ist natürlich sehr abhängig zu den Profilen. Also das kann man so nicht pauschalisieren. Aber grundsätzlich, was auf Social Media sehr, sehr gut funktioniert, sind halt alles, was sehr nahbar ist. Also was so wirkt, als wäre man quasi live dabei. Wir merken jetzt gerade eine riesige Entwicklung, auch seit diesem Jahr, dieses Build in Public. Ne? Also für viele Gründer ist das so ein Trend, wo man einfach so die Leute mitnimmt, bei dem man, also bei was man gerade kreiert. Ne? Man bindet die Leute mit ein, man lässt die Leute mit entscheiden. Man zeigt auch schlechte Tage, ja. Früher war es Social Media, als wir angefangen haben, war immer nur, alles ist perfekt, alles ist toll. Das hat sich zum Beispiel über die, seit der Pandemie total gewandelt. Das ist auch etwas, was mit der Entwicklung von KI noch viel stärker werden wird. Und das kann man so grundsätzlich sagen, was in Formaten sehr gut funktioniert, ist aber dann natürlich auch nochmal sehr profilabhängig.
Und wie verpacke ich diese Formate am besten? Es gibt Formate für Reels, es gibt Formate für Karussells, es gibt Formate für Stories. Oder würdest du sagen, du beschränkst dich in den einzelnen Formaten tatsächlich nur auf die Inhalte, die im Feed passieren?
Also tatsächlich sind Formate etwas, was einheitlich passieren kann. Also du kannst deine Formate auch in der Story machen, du kannst sie auch im Karussellpost machen. Ich würde aber die Formate erstmal auf den Feed lassen, weil die Story ist ja der einzige Ort auf Instagram, wo du sein kann, wo du machen kannst, was du willst. Ja, also wir sind ja, also viele beschweren sich ja immer darüber, oh Mann, ich muss immer so harte Positionierung haben, ich muss immer irgendwie nur eine Sache machen, um zu wachsen. Das ist natürlich dem geschuldet, dass der User einfach weniger Aufmerksamkeitsspanne hat und der nicht mehr auf ein Profil geht und sagt, naja, was bekomme ich denn da jetzt? Die macht ein bisschen das, die macht ein bisschen das. Das ist dem User heute, weil wir leben in einem reizüberfluteten System. Das ist dem einfach zu viel. Das war vor 10 Jahren noch anders. Und deswegen ist wirklich die Story der einzige Ort, wo du machen kannst, was du willst. Deswegen würde ich in die Story keine Formate machen. Ich würde in der Story einfach das zeigen, was ich möchte und die Formate halt wirklich in dem Feed behalten.
Und wir sprechen jetzt viel über Instagram. Wie schaut es denn aus mit den anderen Kanälen? Bist du eher ein Fan davon, einen Kanal gut zu betreuen, also wirklich mit regelmäßig, konsequent, mit Mehrwert oder auf allen Kanälen so ein bisschen zu sein? Weil natürlich können wir jetzt sagen, na, auf allen Kanälen perfekt, aber das ist halt oft nicht realistisch. Es ist immer so, dann nach 3 Wochen geht dir die Puste aus. Also lieber ein Kanal gut oder mehrere Kanäle so ein bisschen?
Das ist natürlich jetzt auch eine Frage der Man/Woman-Power. Ich würde mich nie abhängig machen von einer Plattform. Also im besten Fall hast du irgendwie noch was Zusätzliches, zum Beispiel Newsletter, ja, der dir gehört, der irgendwie, wenn mal Instagram oder Meta down ist, dass du nicht irgendwie sagst, scheiße, alle meine Leute sind weg. Also ich würde tatsächlich auf irgendwas hinweisen, was dir gehört. Also sei es eine Dienstleistung, Produkt, eine Community, einen Club, weil diese externen Plattformen, also auch TikTok, ja, da ist auch so ein Sorgenkind, da passiert auch immer irgendwas, dann gibt's wieder irgendwelche Datenschutzänderungen. Aber wenn wir jetzt wirklich auf diese Social-Media-Frage gehen, würde ich sagen, eine Plattform sehr gut, bist perfekt. Und dann trotzdem noch eine zweite Plattform, die vielleicht so ein bisschen mitlebt. Also das kann dann TikTok sein, ja, wenn man irgendwie sagt, okay, ich recycle einfach meine Videos. Das funktioniert ja in der Regel nicht so gut, aber bei manchen funktioniert das schon. Oder man sagt jetzt irgendwie, okay, ich möchte mehr meine Personal Brand stärken. Dann natürlich eher vielleicht LinkedIn. Aber ich, also nur eine Plattform, das würde 2026 nicht mehr reichen.
Bist du LinkedIn-Fan oder LinkedIn-Hater?
Also ich muss sagen, ich war lange Hater. Ich habe es erstmal ganz lange irgendwie nicht verstanden. Das ist aber tatsächlich irgendwie auch so ganz lustig, weil die LinkedIn-Leute hassen Instagram und die Instagram-Natives hassen irgendwie LinkedIn. Und ich bin ja mit Instagram Meta, also ne, Facebook und so weiter, gewachsen. Das ist immer noch und wird auch, glaube ich, für immer meine Nummer-1-Plattform bleiben. Aber ich habe dann halt gemerkt, okay, LinkedIn ist halt krass, ne, um irgendwie seine Personal Brand zu stärken und irgendwie sichtbar in diesen Entscheidungswelten aufzutreten. Und dann habe ich mir tatsächlich auch Hilfe geholt, ja. Also ich habe mir dann auch mal von...
Du bist viel aktiver, ich sehe das.
Ja, genau. Und ich habe mir dann auch mal einen Experten da zur Seite geholt, weil es ist tatsächlich eine andere Plattform, ja. Und jetzt habe ich es verstanden, also jetzt checke ich die Plattform und jetzt macht es mir auch Spaß. Deswegen, die Bubble da ist auch viel lieber, also man ist irgendwie sehr viel supportive, es ist irgendwie sehr viel, es ist so ein bisschen Facebook-mäßig, also manchmal habe ich das Gefühl, so ein bisschen Boomer, aber es ist ganz cute, also ja. Und auch auf LinkedIn kann man Hate bekommen, auch auf LinkedIn bekommt man Hate. Also alle, die immer sagen, bei LinkedIn kriegt man kein Hate oder es ist da, doch.
Ab und an.
Wenn die Herberts einmal aktiviert sind, die Herberts, die sind auch da unterwegs.
Du hast gerade das Wort Community in den Mund genommen. Und wenn wir an Instagram denken, so wie Instagram gewachsen ist, waren Follower ja die größte, beste, wichtigste Kennzahl. Umso mehr Follower ich habe, desto erfolgreicher unter Anführungszeichen bin ich. Jetzt gehen wir aber immer mehr zu Communities, aber am Ende des Tages will ich ja trotzdem meine Reichweite erhöhen. Wie kriege ich das hin? Und wie kriege ich es hin, in meiner eigenen Community mehr Reichweite zu bekommen? Weil es sehen ja trotzdem nicht immer alle, die mir folgen. Und wie in einer fremden oder quasi bei Nicht-Followern?
Man muss natürlich immer so ein bisschen auch realistisch bleiben. Ja, also man wird nicht immer alle zur gleichen Zeit aktivieren. Deswegen ist es wichtig, halt einfach konsequent zu posten. Weil dadurch, dass du regelmäßig im Feed aktiv bist, irgendwann wird immer einer ein Touchpoint generiert. Ja, also wenn du jetzt nicht meine letzten 3 Posts gesehen hast, den 4. den siehst du bestimmt. Daher ist da die erste Antwort auf jeden Fall regelmäßig zu erscheinen. So wie wir das in allen anderen Bereichen des Lebens auch machen. Wir würden auch nicht irgendwie, nachdem wir 2-mal beim Sport waren, irgendwie sagen, na, wo ist denn jetzt der Sixpack? Ja, also ich habe da jetzt ein bisschen mehr erwartet. Deswegen, das ist die Nummer 1. Die Nummer 2 ist dann einfach der Content. Also erstelle Content, der dazu sorgt oder dafür sorgt, dass die Leute sagen, boah, mit dir will ich irgendwie eine Beziehung aufbauen. Ja, auch das kann man mit dem echten Leben vergleichen. Wenn wir uns jetzt treffen und bei allen Treffen ich irgendwie sage, ja, ich habe eigentlich nur mit mir selbst gesprochen, weil von dir kam irgendwie nichts, da werde ich keine Bindung zu dir aufbauen. Ja, die Alina hat nur von sich geredet, mein Gott, ey. Ne? Aber wenn ich zu dir komme und wir uns treffen und ich sage, boah, es war so ein tolles Gespräch, ich habe ganz viel gelernt, ich durfte auch mal was sagen. Alina hat ganz viel von sich erzählt. Aber das hat mir was gebracht, weil es war ein Miteinander so. Das entsteht eine Community, das entsteht eine Bindung. Und das geht halt dann nur mit dem richtigen Content. Und dann ist es natürlich auch, und das sage ich auch immer, natürlich auch ein bisschen Glück. Ja, also Social Media ist auch eine kleine Glückssache. Aber was ich damit meine ist, wenn du regelmäßig erscheinst, erhöhst du auch deine Chancen des Glücks. Ja, also die Leute, die dann irgendwie mal sagen, oh ja, der hat ja Glück gehabt, nee, der war einfach sehr oft sichtbar und dann ist ein Video in die richtige Richtung gegangen und das war dann sein Glück. Und deswegen, ja, ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel von diesen Sachen.
Ich glaube, da hat uns Social Media echt so ein bisschen verdorben, weil wir sehen natürlich ganz viele Accounts, wenn sie schon groß sind und haben dann das Gefühl, jedes Video geht super gut, was ja auch oft so ist. Aber die 700 Videos, die sie so vorgepostet haben, wo nichts passiert ist, sehen wir dann nicht mehr und haben irgendwie das Gefühl so, naja, die ist quasi gleich groß geboren. Du hast gerade gesagt, Konsistenz ist wichtig. Ich muss quasi dranbleiben und auch nicht nur über 1-2 Wochen, sondern länger. Wie oft die Woche poste ich idealerweise in der perfekten Welt?
Also auch da gilt Qualität über Quantität. Auch da ist es sehr abhängig von den Umständen. Ja, wenn ich jetzt irgendwie eine berufstätige Mutter bin, die sowieso einfach viel, ne, she's got a lot on her plate, so, dann würde ich sagen, fang mit 3 Postings die Woche an. Ja, wenn du aber jetzt irgendwie sagst, hey, ich habe ein bisschen mehr Kapaz, ich habe vielleicht sogar jemand, der mir hilft, dann sollten das schon 5-6 Postings die Woche sein. Aber auch da, ne, wenn du gerade in einer unkreativen Phase bist, wenn du gerade auch mal einfach keinen Bock hast, was auch in Ordnung ist, dann darfst du dir auch mal Pausen gönnen. Also ich glaube, es gibt so irgendwie so ein Missglauben oder so ein Irrglauben, dass man auf Social Media immer sichtbar sein muss und immer delivern muss und oh Gott, wenn du einen Tag Pause machst, bist du over. Das stimmt nicht. Also der Algorithmus belohnt sogar mal kleine Pausen, wenn man mal sagt, okay, ich bin 3 Wochen weg, 4 Wochen weg. Und wenn man dann wieder mit qualitativem Content zurückkommt, und das ist so ein bisschen vergleichbar mit diesem Muscle Memory, was man aus dem Sport kennt, ja? Wenn man lange eine gute Positionierung ausarbeitet hat, weiß der Algorithmus und die Zielgruppe in der Regel sehr schnell, ah, da ist doch der und der wieder, ach, ich kenne den noch, da klingelt was, ne? Das heißt, da muss der Algorithmus bzw. die Zielgruppe nicht wieder bei Null anfangen, dich kennenzulernen. Ja, das würde ich so empfehlen.
Ich war in deinem letzten Workshop in Wien und habe gut aufgepasst. Und da hast du gesagt, dass du in deinen Workshops oder in deinem Coaching CreatorInnen hast, die Content recyceln. Und teilweise ja nicht nur quasi das, was sie als Reel posten, in ein Karussell packen und umgekehrt, sondern tatsächlich eins zu eins den Content nochmal verwerten. Was bedeutet das und was bringt mir das?
Ja, also Content Recycling ist tatsächlich auch etwas relativ Neues. Das ist, um einfach das wieder bestätigt, das, was wir zu Beginn auch besprochen haben, mit diesem auf Social Media zu wiederholen, ist kein Fehler, sondern das Richtige. Das heißt, du nimmst ein Video, was super gut performt hat und kannst es tatsächlich nach wenigen Tagen eins zu eins entweder genau so wieder posten oder du sagst, hey, das hat richtig gut funktioniert, ich nimm's anders, aber inhaltlich gleich auf. Ja, also mit einem neuen Outfit oder einer etwas veränderten Hook oder sowas. Und das bestätigt halt einfach nur, dass der User sowieso diese Wiederholung benötigt. Ja, bis der dann irgendwie sagt, ah ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Man sagt ja auch, auf Social Media braucht es 11 Touchpoints, bis eine Message verstanden worden ist. Und dieses Content Recyceln ist einfach ein Weg, um da das zu umgehen, als dann irgendwie jedes Mal zu sagen, oh Gott, jetzt muss ich wieder alles neu aufnehmen, ein neues System erschaffen. Nee, mach's dir einfach, pack das Reel in Karussell in die Story, Story ins Reel und dann wärmst du die Suppe quasi nochmal auf. Das geht bei Instagram oder bei Social Media ganz gut.
Ich hatte letzte Woche Aufnahme mit der Hanna von What the Help und da haben wir auch über Karussellposts und Reels gesprochen und ich habe so das Gefühl, dass es ganz oft so ist, dass es Content gibt, der in meiner bestehenden Community mehr Bindung schafft. Das sind bei vielen meiner Creatorinnen tatsächlich Karussellposts. Die gehen quasi in die Tiefe und Reels sind ganz oft die, die neue Leute anziehen. Wenn wir jetzt aber darüber reden, dass ja eigentlich beides wichtiger ist. Wir haben gesagt, die Followerzahl per se ist jetzt nicht so wichtig, aber wir wollen natürlich trotzdem, dass neue Leute dazukommen. Würdest du das dann eher so ein bisschen 50-50 aufteilen und quasi immer permanent wie so einem Trichter oben neue Leute reinhauen und unten quasi eine qualitativ hochwertige Community raushauen? Oder würdest du das ein bisschen anders abwägen, was quasi das, der Fokus oder das Ziel sein sollte?
Ich muss persönlich sagen, ich bin da wirklich so, wie es einem gut gelingt. Also ich zum Beispiel bin nicht so der Karussell-Post-Fan. Also für mich persönlich, ja, also auf meinem Profil. Mir fällt das tatsächlich schwieriger, einen Karussell-Post zu erstellen als ein Reel. Ja, ich kann zum Beispiel sehr gut einfach Kamera an und reden. Aber andere Leute sind zum Beispiel dann eher die Team Karussell-Post. Grundsätzlich gilt aber auf Social Media, beides sollte da sein. Was die Gewichtung dann ist, entscheidet am Ende irgendwie jeder für sich. Also bei mir ist es jetzt wahrscheinlich 70% Reels, 30% Karussell. Das funktioniert auch sehr gut für mich. Andere wachsen aber tatsächlich auch sehr gut über Karussells. Also dass Karussells nicht mehr den Wachstumhebel haben, das ist tatsächlich gar nicht mehr so. Also du wächst tatsächlich über Karussells auch sehr gut. Es gibt Profile, die wachsen nur über Karussells. Das Ding ist einfach, ein Reel ist dafür da, um dich sprechen zu hören. Ja, deine Mimik, deine Gestik, deine Personality, das kann ein Karussell-Post nicht. Ein Karussell kann aber dafür dann sehr gut den Tiefgang, ja, mit schöner Bildsprache, mit irgendwie nochmal tieferen Caption-Texten, dafür ist das gut. Deswegen ja, eigentlich 50-50, aber am Ende soll jeder so gucken, wie es für ihn gut passt.
Was ist dein eigenes Setup? Magst du uns das verraten, wie gestaltet, weil du haust ja auch eine ganze Menge an Content raus. Gibt es bei dir Content-Tage oder ist es wirklich so, ah, jetzt ist mir wieder was eingefallen, jetzt halte ich schnell drauf?
Gerne für alle, die zuhören, nur als Inspiration, weil ich finde, es ist wichtig, dass man guckt, wo man gerade ist. Ja, also mein Normal oder mein Alltag ist für mich normal, weil ich es seit über 10 Jahren mache. Also manche sind dann immer so, mein Gott, was? Oh Gott, so, ich könnte das niemals, ne? Sollst du auch gar nicht. Aber manche Sachen kann man halt sehr gut ablenken. Also ich mache immer Content-Days, wo ich meine festen Formate, ich habe ja meine festen Formate und da weiß ich, okay, was will ich da reinmachen oder was nicht. Und das Schöne ist, dass ja auf Social Media sich nicht so viel verändert. Deswegen weiß ich, wenn ich jetzt heute ein Reel aufnehme, kann ich es auch in der Regel noch in 4 Wochen ausspielen. Das heißt, ich drehe meistens dann für diese Formate schon 4 Wochen im Voraus an einem Tag. Also ich mache dann so viel Content, dass ich irgendwie 4 Wochen Ruhe habe und ich poste so 5-mal die Woche. Und dann habe ich aber immer noch so dieses Spontane. Ne? Weil, aber dann bin ich beruhigt, weil ich weiß, okay, ich habe, wenn auch nichts Spontanes kommt, diese festen Assets. Ich mache halt dann zusätzlich auch noch sehr viel so Test-Reels. Also Test-Reels ist so gerade auch für alle, die zuhören, so ein Feature von Instagram, wo Content an die Nicht-Follower ausgespielt wird.
Den man noch nicht im Feed sieht.
Genau, den sehen deine eigenen Follower nicht, also wirklich nur neue Follower. Und da nehme ich ganz oft dann random Sachen auf, die auch vielleicht nicht unbedingt 100% zu meiner Positionierung passen. Aber ich weiß, wenn dieses Reel oder ne, Test-Reel irgendwie viral gehen sollte, die Leute würden trotzdem auf meinem Profil sehr schnell erkennen, was die bekommen. Und das mache ich dann tatsächlich sehr spontan. Also auch heute zum Beispiel habe ich sehr viele so Test-Reels aufgenommen. Und das sind dann oftmals so random Gedanken, die mir kommen. Und wenn das dann gut funktioniert, teile ich es dann nochmal zusätzlich in meinem Feed. Also dann habe ich manchmal auch 2 Posts am Tag oder so. Genau, so ist mein Setup. Also das habe ich mir über Jahre auch aufgebaut. Das war auch nicht von Anfang an so. Aber ja, mittlerweile funktioniert, also das kann ich auch jedem nur empfehlen, macht euch Blocker in den Kalender. Also einfach zu sagen, ja, morgen mache ich es und dann kommt wieder irgendwas dazwischen, dann macht man es eh nicht. Also wirklich sich das einzutragen und zu sagen, und ich würde auch empfehlen, nicht alles an einem Tag. Also ich mache immer Ideenfindung an einem anderen Tag und drehen an einem anderen, weil das ist dann auch sehr viel. Ne? Also man unterschätzt das auch, man ist ja quasi wie ein, man macht ja quasi wie so einen kleinen Auftritt, wenn man Reels aufnimmt, ja? Also man sollte in der Regel immer so sein, wie man ist, aber man schlägt natürlich eine kleine Schippe dazu. Das ist, macht aber auch jeder. Also auch wenn ich jetzt zu jemandem an die Kasse gehe, die ist da, wie sie ist, aber sie ist natürlich nochmal in einer anderen Version. Der Arzt auch, die Bäckereiverkäuferin auch. Also viele tun sich ja damit auch immer schwer und sagen immer, oh Gott, aber ich will mich nicht verstellen. Wir spielen immer eine kleine Rolle. Und deswegen alles an einem Tag würde ich nicht empfehlen.
Mir hilft es auch manchmal, also ich habe ein Notion-Board, aber kann ja auch die Notizen-App einfach am Handy sein, wenn ich in irgendeinem Gespräch bin mit einer Kundin, es kommen ja auch oft dieselben Fragen immer mal wieder, dann schreibe ich mir das wirklich nur stichwortartig auf, gar noch nicht ausgearbeitet, weil ich dann weiß, wenn es dran geht, mir wirklich quasi den Content zu überlegen, dann weiß ich, weil oft sitzt man dann da und denke ich mir, ah, was, ich hatte so viele Ideen, was mache ich denn heute? Und so schaue ich in die Notizen-App und da stehen vielleicht so 3 kurze Sätze drinnen und die arbeite ich dann aus. Du hast vorher schon gesagt, dass sich die Regeln nicht massiv geändert haben, aber es jammern ja trotzdem alle immer über den Algorithmus. Kann ich den beeinflussen? Ist er nur unser Feind? Ist er auch ein bisschen unser Freund?
Ich glaube, was vielen vielleicht diese Vorstellung oder die Bindung zu dem bösen Algorithmus besser macht, ist zu begreifen, dass der Algorithmus die eigene Zielgruppe ist. Viele denken ja immer, oh Gott, der Algorithmus ist so eine Maschine, so ein Robot, so eine KI, die da sitzt und sagt, du nicht, du ja. Ne, so ist es natürlich nicht. Also die Plattformen leben ja von unseren Inhalten. Die würden niemals dein Content nicht ausspielen, weil damit würden sie sich ja ins eigene Fleisch schneiden. Der Algorithmus will einfach Content haben, der shareable ist. Deswegen heißt das Ganze ja auch Social Media. Also Content, der sozial ist, wo ich da sagen würde, guck mal, Alina, ich habe diesen Beitrag gesehen, den musst du unbedingt sehen. Und das will der Algorithmus. Und ich glaube, wenn man das einmal versteht, dass der Algorithmus für einen arbeitet und nicht jetzt für irgendwie jemand anderen. Das
oder gegen einen.
Oder gegen einen, genau. Das hilft oftmals. Ich glaube, das einfach zu implementieren, ist für viele schon so, okay, wow.
Ich finde, da kann man sich auch alle Unternehmen, die zuhören, aber auch alle Creatorinnen, wenn wir über Kennzahlen sprechen und wir lassen uns ja auch vor Kooperationen Kennzahlen schicken und werten ja auch im Nachgang nach Kooperationen Kennzahlen aus. Und ich finde auch da, sich anzuschauen, wie oft wurde der Content gespeichert und geteilt, ist so eine wichtige Kennzahl, weil ich finde, wir sind es gewohnt, auf die Likes zu schauen, vielleicht noch auf die Kommentare und dann vielleicht noch auf die Reichweite, aber so dann ist aus. Aber wie oft ein Content geteilt oder gespeichert wurde, finde ich, ist so eine wichtige Kennzahl, die ich aber auf den ersten Blick oft gar nicht sehe und die mir total viel darüber aussagt, habe ich das Gefühl, dass es für andere Leute interessant ist, die Community daran interessiert, ist das für andere Leute irgendwie, habe ich wieder dieses Thema Mehrwert?
Absolut, ja.
Jetzt haben wir vorher schon über Content Recycling gesprochen und du nimmst ja jetzt quasi auf und wie schaffe ich es dann aus einem Content Piece mehrere zu machen? Also hast du ein System dafür oder was ratest du Leuten, wie sie das am besten machen, damit ich quasi nicht alles immer neu aufnehmen muss?
Ja, also wenn ich zum Beispiel ein Reel aufgenommen habe zu einem bestimmten Thema, dann kann man automatisch direkt daraus auch nochmal ein Karussell machen. Ja, dann hat man schon 2. Dann kann man natürlich je nachdem, und da kommen dann die Formate ins Spiel, ne? Also manche haben ein Format, das ist dann irgendwie ein Real Talk oder sowas, wo man in die Kamera spricht. Dann gibt's aber bei vielen Creatern zum Beispiel auch nochmal so ein Vlog-Format, das kann man das gleiche Thema auch da wieder aufgreifen. Oder viele Creator oder Personal Brands haben dann irgendwie auch ein Format mit so Voice-Over, ja, wo man dann einfach über darüber spricht. Auch da kann man das gleiche, den gleichen Inhalt einfach nur anders präsentieren. Also was ich immer empfehle, ist ein Gedanke und dann zerstreuen auf mehrere Formate. Und das kann inhaltlich tatsächlich wirklich das Gleiche sein.
Ich finde, da darf man auch die KI ein bisschen bemüßigen und sagen, das ist meine Idee, wie kann ich es quasi, nicht Wort für Wort, aber wie kann ich das quasi in diese Formate packen oder wie kann ich das in einen Karussellpost packen? Man merkt halt dann, wenn es 1:1 Copy-Paste der Text ist. Aber ich finde, manchmal hilft es, so einen kleinen Anstoß zu geben und zu sagen, ich habe jetzt irgendwie dieses Reel, wie kann ich das noch, wie wir sagen, verwurschteln.
Genau, also ich persönlich sage, also jeder soll da seinen Weg finden. Ich persönlich finde die KI, also ich nutze sie persönlich sehr wenig zur kreativen Arbeit, weil ich habe immer das Gefühl, dass die, und das hört sich jetzt vielleicht bescheuert an, aber einfach manchmal zu überanalysiert. Ja, also Sachen einfach so in eine Richtung bringt, wo ich so da sage, mein Grundgedanke, meine Intuition, auf die wir Menschen leider ja immer weniger hören, die war eigentlich schon ganz gut. Ja, also ich kann eigentlich damit auch rausgehen. Wofür ich KI sehr gut nutze, und das würde ich auch jedem empfehlen, ist so für Systeme. Also um Captions zu erstellen, ja, und die dann natürlich nochmal menschlicher zu machen. Bio-Überarbeitung, Verträge, Formulare, ja, was auch immer man da jetzt machen möchte. Also alles, was nicht den eigenen kreativen Flow benötigt. Ich würde jedem Creator immer vor allem am Anfang empfehlen, nicht zu sehr auf diese KI-Vorschläge zu hören. Die sind manchmal doch zu unemotional noch. Und das hört man und sieht man noch. Also klar als Impulsgeber, aber nicht, wie du schon gesagt hast, als Copy-Paste.
Weil das merkt man und es ist noch nie gut ausgegangen. Noch eine Frage zu diesem Content Recycling. Was ist für dich so der Unterschied oder wo ist dieser feine Grad zwischen Content Recycling und einfach quasi faul dasselbe raushauen 700 Mal? Oder gibt's das gar nicht, weil quasi ich das eh wiederholen kann?
Kann man auch. Also Content Recycle ist tatsächlich einfach recyceln, also in jeglicher Form, wie man möchte. Man kann auch wirklich, also ich habe auch Leute im Mentoring, die sagen, ey, ich habe diese Woche keinen Bock, ich mache einfach die Videos von vor 4 Wochen, einfach sage ich, go for it. Ne? Nur muss man da ein bisschen aufpassen, dass das jetzt natürlich nicht immer, ne? Also du kannst jetzt nicht einfach nur noch recycle, 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 oder klappt schon, aber es klappt tatsächlich besser, als man denkt. Ne? Und deswegen, ja, da kann man sich tatsächlich ein bisschen die Arbeit sparen.
Funktioniert das auf TikTok und auf Instagram?
Ich würde sagen, so 60% besser auf Instagram und 40% bei TikTok. TikTok ist natürlich auch nochmal viel schnelllebiger. Ja, also TikTok, und das müssen vielleicht auch viele Menschen verstehen, ist eine Entertainment-Plattform. Das ist keine per se Social-Media-Plattform. Das heißt, bei TikTok sind es halt einfach schnellere, kürzere, noch kürzere Videos. Deswegen kommt man da fast gar nicht zum Recyceln, weil man da so viel springt. Ja, über TikTok baut man ja auch schwer eine Community auf. Also das große TikTok-Problem ist ja, dass Creator, die da groß geworden sind, die nicht parallel auf Instagram auch angefangen haben, sehr schnell auch wieder weg sind. Na, man sagt dann, was eigentlich mit dem passiert? Ja, keine Ahnung, der war weg, weil TikTok halt einfach so viel hat. Ich sage immer, TikTok ist wie so eine Kirmes. Ja, da ist dann immer so, oh Gott, da ist was, da ist was, da ist was. Und Instagram ist eher wie so ein Erlebnispark, der ja in der Regel immer gleich ist. Ne, da sind immer diese Klassiker, die Klassiker-Achterbahnen, die es schon seit 40 Jahren gibt, die werden dann immer nur wieder optimiert. Und das vergleicht es, glaube ich, ganz gut.
Das trifft es wirklich. Über Hooks habe ich ja mit der Hanna in der letzten Folge sehr, sehr ausführlich gesprochen. Aber ich würde trotzdem mit dir nochmal gern kurz über Hooks sprechen. Welche Rolle spielen die aus deiner Sicht? Sind sie wichtig? Sind sie overrated?
Hanna ist natürlich die absolute Hook-Queen. Es gibt verschiedene Arten von Hook. Also Hanna ist, glaube ich, sehr gut für ihre sehr, ich würde jetzt mal sagen, in-your-face-Hooks. Ja, also die so provokant und so, oh mein Gott, was? Das muss ich jetzt sehen, was natürlich mega geil ist. Es gibt aber auch dann nochmal so emotionalere Hooks. Ja, also so Hooks, die so zum Nachdenken anregen, die vielleicht nicht so in your face sind. Das mache ich dann zum Beispiel sehr gerne. Aber grundsätzlich kann man bei Hooks immer dran denken, Hooks sind immer das, wo der User beim Scrollen anhalten sollte. Also wo der sich Zeit nimmt, seinen Beschäftigten oder Busy-Tag zu pausieren und zu sagen, Was ist das? Was hat der da jetzt gerade gedroppt? Ja? Und das ist oftmals nicht ich bezogen, sondern immer du bezogen. Also eine Hook sollte niemals sowas sein wie, ich zeig dir heute, weil dann ist der User, wir sind alle vom Ego getrieben, ja, wir würden sagen, ist mir doch scheißegal. Aber wenn man dann anfängt und sagt so, du wusstest nicht, was hier gerade passiert, oder du weißt nicht, was du jeden Tag machst, so, ne? Da ist man immer so, oh, was meint er jetzt, ne? Und das kann alles Mögliche sein, emotional, einfach faktisch und so. Und es ist tatsächlich eine Übung. Also ich merke das auch immer bei meinem 101. Die Leute sagen immer, mein Gott, dir fällt das so leicht, Hooks rauszuhauen. Ja, ich mache das schon lange, ja. Das wäre so, als würde man irgendwie einem Chirurg sagen, mein Gott, du kannst so gut Herzen operieren. Ja, der macht das auch in der Regel schon eine gute Weile. Das muss man üben. Ja, und deswegen, umso öfter man das macht, umso einfacher wird's.
Dann kann ich mir wahrscheinlich die nächste Frage selbst beantworten, ob es einen Hook-Fehler gibt, den du immer wieder siehst. Wäre das dann, dass die Leute quasi zu ich bezogen sind und nur sagen, was mir als Erstellerin die Aussage gebracht hat, aber nicht, was dir als Zuschauer potenziell, was du davon hast?
Ja, genau. Und auch vielleicht auch nochmal so dieses, noch diese Oldschool-Hooks, also was gar nicht mehr funktioniert, sind diese drei Tipps. Ja, also dieses so, das funktioniert nicht mehr. Hooks müssen immer auch einen emotionalen Bezug haben. Und da denken manche noch zu faktisch. Und das könnte man auch noch auflockern.
Was die Hanna da auch gesagt hat, ist, nischiger zu werden. Also dieses, ja, diese drei Fehler funktionieren nicht mehr. Aber wenn du quasi sagst, diese drei Fehler habe ich als Gründerin eines Nagelstudios gemacht oder sowas, dann funktioniert das schon wieder besser, weil ich quasi weiß, es geht um eine Gründerin eines Nagelstudios. Und wenn ich vielleicht selber in einer ähnlichen Situation bin, fühle ich mich quasi angesprochener, als wenn ich einfach nur sage, diese drei Fehler musst du vermeiden. So, welche Fehler wofür? Also so wirklich ganz, ganz nischig zu sein oder eben jetzt, das war ja auch wieder drei Fehler, die ich gemacht habe, ist ja auch wieder ich bezogen, aber quasi diese drei Fehler als angehende Nageldesignerin darfst du nicht machen, wenn du keinen Kunden mit Nagelpilz haben willst oder sowas.
Ja, genau. Aber auch das, ne, ist natürlich dieses Ober, also es kommt immer dann am Anfang zurück zur Positionierung. Also umso positionierter du bist, umso besser wird's. Und deswegen auch bei den Hooks natürlich.
Wie sehr kann eine gute Hook einen mittelmäßigen Content retten?
Das nicht. Also wenn der Content schlecht ist, hilft dir auch keine Hook. Das ist auch eine gute Frage, weil viele denken immer, okay, wenn ich im Anfangsteil oder Endteil schummel, dann kann ich da in den Mittelteil irgendwie überbrücken. Das hat noch nie funktioniert. Auch bei einer schlechten Serie, bei einem schlechten Film, wenn der Trailer gut war und der Film Schrott, haben trotzdem die Leute nach dem Film gesagt, boah, was für ein Schrottfilm. Ne? Also das ist auch auf Social Media so. Deswegen, nee, leider nicht.
Reden ein bisschen hands-on Tipps und Tricks, die wir alle gleich umsetzen können. Du sagst, jeder und jeder kann mit Social Media erfolgreich werden, egal aus welcher Branche. Was wären so für dich die ersten Schritte, vielleicht auch bevor ich überhaupt poste oder wenn ich jetzt einen blanken, leeren Kanal habe und neu starte? Was sind die ersten Schritte?
Also wenn ich jetzt bei Null anfangen würde, egal in welcher Branche, ich würde mir einfach eine richtig gute Positionierung überlegen und die immer wieder droppen. Also man sieht das ja oftmals bei so diesen Accounts, die so wachsen, die dann immer auch mal wieder so eine kleine Begrüßung machen. Ja, ich bin die Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt zum Beispiel einen Account, ich weiß leider gerade ihren Namen nicht, die ist auch sehr krass jetzt in dem letzten halben Jahr gewachsen. Die zeigt immer, die fängt jedes Video damit an, ich habe ein schlechtes Allgemeinwissen und habe mir dadurch und mache mir dadurch jetzt mein Allgemeinwissen besser. Und ich dachte, ihr könnt auch was davon lernen. Das heißt, die droppt direkt, das bekommst du hier, das ne, erwartet sie. Aus meinem Fehler lernen wir vielleicht auch zusammen. Das würde ich immer am Anfang jetzt gerade machen. Also direkt so dieses, okay, was bekommst du hier? Und immer wieder diese Key-Message zu wiederholen. Hi, ich bin die, hi, ich bin die, hi, ich bin die. Hier bekommst du das, hier bekommst du das. Ich würde sehr, sehr viel mit Storytelling arbeiten. Also vieles, dieses meine Learnings, was du daraus hast. Das ist gerade so ein Riesenthema. Und ich würde halt sehr schnell auch so in diesen nahbaren Content gehen. Also sehr nahbar irgendwie zu sagen, hey, lass uns zusammen. Ja, ich lerne hier auch, kannst du mir dabei helfen? So diese Art von Content Creator sind gerade super stark, die Leute einzubinden. Gilt übrigens auch für Brands, ja? Also nicht nur für Content Creator, gilt auch das Gleiche für Brands. Wenn wir uns auch so Accounts angucken wie Hitchler oder so, ja, die auch durch die Decke gehen, weil sie genau diese Tipps befolgen. Oder OAs oder wer auch immer. Genau, so würde ich quasi anfangen.
Und welche Zahlen würdest du dir anschauen und wie würdest du sie interpretieren?
Also ich würde da tatsächlich genau das unterschreiben, was du eben auch gesagt hast. Ich würde immer auf die Kommentare, auf die Speicherung gucken. Die sind viel mehr wert, weil bei einem Kommentar musst du dir halt immer vorstellen, da war jemand, der sich Zeit genommen hat, mit dir zu sprechen, mit dir oder einen Kommentar zu hinterlassen. Bei Speicherungen auch, ne, weil das heißt immer, ich will mit dem Content noch weiter konsumieren. Teilungen natürlich auch, also wie vielen wurde es weitergeleitet. Ich würde gar nicht mehr so auf die Likes gucken, deswegen stellen sie auch viele einfach ab.
Du hast in Wien, glaube ich, sogar bei den Kommentaren eine Zeichenanzahl gesagt, oder? In dem Workshop, dass quasi nicht jedes Kommentar zählt, unter Anführungszeichen.
Genau, also bitte nicht nur irgendwie Emojis reinmachen. Der Algorithmus wertet Kommentare ab 3 Wörter. Ne? Also ich finde das toll, sind dann 4 Wörter. Und wenn einer dann bei euch einen Daumen hoch macht, dann stell eine Frage zurück. Also man muss die Community auch manchmal ein bisschen erziehen. Ja, viele machen das einfach aus Bequemlichkeit. Die meinst zu 99% wahrscheinlich auch gar nicht böse, aber dass man dann einfach irgendwie sagt, hey, was fandst du denn so toll? Und dann kommt in der Regel ja hoffentlich mehr als 3 Wörter.
Hoffentlich. Wenn du dir jetzt diese ganzen Zahlen anschaust, gerade auch bei Reels, du hast gesagt, du bist eher Team Reels over Team Karussell. Schaust du dir an, wann Leute aussteigen und passt du den Content dann dahingehend auch an? Sagt dir das irgendwas?
Ja, also ehrlicherweise nicht. Also ich achte halt dann wirklich so auf diese Kommentare, Speicherung und so weiter. Wenn jetzt die Watchtime ab einer gewissen Zeit runtergeht, aber ich trotzdem viele Speicherungen habe, weiß ich ja, okay, vielleicht konnte die Person gerade nicht gucken, aber sie wird sich nochmal angucken. Ne? Generell geht ja sowieso auf Instagram oder auf allen sozialen Plattformen, außer jetzt bei YouTube, short bleiben. Ne? Also deswegen ist die Watchtime quasi egal. Aber wenn ich natürlich immer merke, okay, egal wie oft ich Content mache und die Watchtime ist immer schlecht, dann sollte ich natürlich darauf achten. Aber grundsätzlich, nö.
Ich weiß von deinen Mentees, ist das das richtige Wort? Oder von manchen Leuten, die bei dir Mentoring sind, dass du sagst, dass diese ganzen Formate etc. echt über Monate passieren müssen, quasi nicht 3-mal und dann schaust du es dir an. Schaust du dir auch Zahlen über diesen Zeitraum an? Oder wie oft schaue ich mir Zahlen an? Wöchentlich, täglich, alle 3 Monate? Wann ziehe ich Resümee?
Also bei mir im Mentoring zum Beispiel machen wir das im 4. Call. Kann man sich natürlich auch nur angucken, wenn man regelmäßig gepostet hat, ja. Aber der 4. Call ist so in den 3 Monaten ungefähr so nach 6 Wochen oder 8 Wochen so ungefähr, ja. Weil man natürlich auch auf die Zahlen gucken muss, ne? Also man muss natürlich auch gucken, aber wichtig ist da auch immer darauf zu achten, wie viele Follower hat man erreicht, wie viele Nicht-Follower, wie hält sich die Waage und es ist immer so, Formate brauchen ihre Zeit. Also egal, wen ich im Mentoring habe, es passiert tatsächlich auch, dass Formate sehr schnell durch die Decke gehen, das habe ich auch schon erlebt, weil sie einfach so einen emotionalen Mehrwert geliefert haben, dass die Leute irgendwie gesagt haben, boah, ist so geil. Aber grundsätzlich braucht der Konsument ein bisschen, bis der was begreift. Ja, bis der irgendwie sagt, was geht denn hier ab? Und wenn man da nach 2 Reels aufhört, schwierig.
Das stimmt. Aber da sind wir halt wieder beim Thema Gym. Wenn ich 2-mal gehe, kann ich mir auch noch keinen Stirnacken erwarten.
Stirnacken habe ich auch noch nie gehört, aber ja.
Und das dieses, nicht. So, weißt du, wenn die dann so...
Ja, ja.
Was sagst du Leuten, die sagen, ah, mein Thema ist aber viel zu langweilig für Social Media, ich weiß, das funktioniert nicht und weiß ich gar nicht, was ich machen soll?
Oh, da sage ich einfach, das ist einfach nur eine Ausrede. Also das ist einfach nur eine Ausrede, weil es gibt jetzt gerade eine, ist nicht Amerikanerin, ist eine Engländerin, die ich mir jeden Tag angucke. Das ist eine Frau.
Und trotzdem hat sie es nicht in deine Top 3 geschafft, schau.
Ja, stimmt. Na, da ist Sarah Larsson tatsächlich ein bisschen unterhaltsamer, aber die kommt direkt dahinter. Ich durfte ja nur einen pro Plattform, habe ich mir ja selbst die Regel bei aufgezwungen. Aber tatsächlich ist sie so, also ist eine, ich glaube, die ist Anfang 60, die lebt in einer Vorstadt von London und die zeigt ihren täglichen Commute zur Arbeit. Also die zeigt, die wohnt irgendwie 40 Minuten von London und es fängt dann immer dabei an, ne, und da würde man sagen, okay, wo ist ihr Mehrwert? Ihr Mehrwert ist einfach, wir gucken gerne in die Häuser der anderen. Die erzählt dann beim Get Ready With Me schon, ja, heute erwartet mich das auf der Arbeit, oh, in England ist gerade diese Hitzewelle, oh Gott, so gehe ich damit um, guck mal, ihr Lieben, ich habe diesen Becher gekauft, so. Und die geht gerade so durch die Decke, ich glaube, die hat jetzt wirklich innerhalb von ein paar Monaten über 400.000 Follower aufgebaut, weil das so eine Moody ist. Ja, das ist so eine Moody von nebenan, wo auch sich viele Moodys mit identifizieren und die sagen, ey, wenn du das kannst, dann kann ich das auch. Aber auch ich mich mit identifiziere, weil ich sage, ey, du könntest meine Mutter sein. Ja, es gibt keine Nische oder kein Thema, was nicht funktioniert. Es gibt Bestatter, die richtig krass Social Media machen. Ja, es gibt irgendwie Trauerredner. Es gibt für alles, gibt es doch einen Markt. Deswegen, nee.
Einfach machen.
Einfach machen.
Zwei Fragen noch zum Abschluss. Das erste ist, wenn du Unternehmen und CreatorInnen so einen Satz, einen Tipp mitgeben könntest, der ihren Erfolg auf Social Media positiv beeinflusst. Einen Tipp, was wär's?
Ich glaube, die Nummer eins wäre, fang an mit deiner Positionierung. Auch für die Creator, die jetzt zum Beispiel schon sagen, ich habe ja schon meine Positionierung. Wenn du da gerade nicht weiterkommst, kann sich die auch verändern. Ja, also die kann sich mit der Zeit auch mal ein bisschen verändern.
Muss sich vielleicht verändern, vielleicht ist das...
Muss sich vielleicht, genau richtig. Also daran hängt und fällt alles. Wenn du eine Positionierung hast, bist du viel schneller mit allem. Und deswegen, das wäre mein Nummer-eins-Tipp.
Und allerletzte Frage, Ravi, wann komme ich zu dir ins Mentoring?
Das musst du mir beantworten, wann du kommst. Das kann ich dir nicht beantworten.
Wann kommen unsere Hörerinnen, wann sollen sie zu dir kommen, wann ist man bei dir richtig?
Ach so. Also das ist tatsächlich, das Mentoring ist bei mir tatsächlich schon für Leute, die etwas sichtbar sind. Also ich habe da auch Thema Positionierung etwas optimiert. Also ich habe am Anfang alle ins Mentoring eingeladen, habe gesagt, komm, egal. Ich habe aber für mich gemerkt, ich erreiche mehr Ziele, die meine Kunden wollen, wenn sie schon ein kleines Grundverständnis haben. Ja, das bedeutet jetzt nicht, dass man irgendwie Hunderttausende von Follower haben muss, aber schon familiär mit Social Media ist. Für alle, die jetzt sagen, okay, ich bin da noch nicht, ich bin eine ganz neu im Game, da habe ich ein Gruppenprogramm, was Sinn macht. Das heißt Social Academy, das ist wirklich für die Beginner. Da wird man in die Welt von Social Media reingebracht in 12 Wochen. Und wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, ich brauche einfach nur ein bisschen Impulse, ich will vielleicht auch ein bisschen wieder das Thema Community, da habe ich so einen Club, den Deep Dive Club. Da kommen jeden Montag tolle Masterclasses online, die man sich in seinem eigenen Pensum angucken kann. Man kann sich da untereinander austauschen. Ja, also so würde ich es aufteilen.
Wir werden alles verlinken, damit sich die Leute das alles anschauen können. Danke für deine Zeit, Ravi, und danke für die tollen Insights.
Ich danke dir. Es hat mir sehr Spaß gemacht.
Das freut mich. Erster österreichischer Podcast dann.
Ja.
Was mir, glaube ich, am Podcast am meisten Spaß macht, ist, dass ich auch so viel dazulerne und einfach so viel verschiedene Blickwinkel sehe. Und wie immer fasse ich auch mal die Key Takeaways aus der letzten Folge zusammen. Eine Sache, die der Ravi gesagt hat, ist, dass wir schon ein bisschen einen langen Atem brauchen. Er hat das mit dem Gym verglichen. Wir können nicht zweimal trainieren gehen und dann glauben, dass wir ein Sixpack haben. Wir brauchen einfach wirklich ständige Wiederholung. Und das bedeutet für uns aber auch, dass wir uns nicht davor scheuen dürfen, Dinge, die wir schon einmal erzählt haben, nochmal zu erzählen. Auf Social Media braucht es bis zu 11 Touchpoints, bis eine Message wirklich ankommt. Deswegen auch Dinge, die ihr schon mal gesagt habt, sagt die immer wieder, weil nicht alle aus eurer Community haben die gehört und erst recht nicht alle außerhalb eurer Community. Punkt 2 ist Content Recycling. Bedeutet, ihr könnt Content, den ihr einmal gemacht habt, in verschiedenen Formaten beispielsweise neu recyceln. Jedes Reel kann ein Karussellpost sein, jedes Karussellpost kann ein Reel sein. Aber ihr könnt auch Content, den ihr wirklich schon mal gepostet habt, der gut funktioniert hat, 1:1 nochmal posten. Nicht am nächsten Tag, aber ein paar Wochen danach. Weil das Schlimmste, was passiert ist, dass die Leute, die das schon gesehen haben, sich denken, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es dann auch ganz viele Leute erreicht, die es noch nicht gesehen haben. Und selbst die, die das schon gesehen haben, sich nicht immer genau daran erinnern können. Und auf die Frage, wie der Ravi heute neu starten würde, hat er gesagt, Schritt 1 ist immer die Positionierung. Wer bin ich, wie will ich wahrgenommen werden, wofür möchte ich bekannt sein? Und darauf baut in Wahrheit alles auf. Das bedeutet, dass ich meine Videos auch immer mit demselben Intro beginnen kann. Zum Beispiel, ich bin Alina und auf meinem Account findest du. Oder in meinem Content ist für, weil dann fühlen sich die Leute einfach gleich abgeholt. Und auch nahbar sein. Es ist gerade die Zeit des Messi-Contents, wir dürfen uns verhaspeln, wir dürfen Ms und Ums sagen, aber es soll so wirken, als hätten wir sie einfach im Vorbeigehen aufgenommen, der sogenannte Yap-Content, so als würden wir mit unserer besten Freundin facetimen und einfach drauf losquatschen. Ich hoffe, die Folge war für euch genauso spannend wie für mich. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir Feedback dalasst und freue mich schon aufs nächste Mal.